2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Mittwoch, der 8. November 2023 und weit nach 19.10 Uhr und hiermit begrüße ich euch zum Millanton vor dem Spielgespräch gegen den drittplatzierten Hannover 96. Platz 1 gegen Platz 3, das könnte also ein richtig gutes Spiel werden am Freitag. Das Spiel findet am Freitag um 18.30 Uhr statt und der, man mag es immer noch kaum glauben, ungeschlagene Tabellenführer FC St. Pauli empfängt die Roten aus der Landeshauptstadt Niedersachsens, die seit einem Spiel ungeschlagen sind. Zwinkersmiley. Und ich habe die Freude, einen tollen Gast bei mir zu haben. Er gehört zum 96-Podcast Vorwärts nach Weit. Ich begrüße einen Derby-Sieger und wir müssen ja noch 4 Wochen warten, bis wir uns so nennen können, der mal den Satz gesagt hat, seit einer Woche rauchfrei, ich habe heute geputzt, Frau kommt aus dem Urlaub wieder und ich habe versucht zu verschleiern, was diese Woche nicht passiert ist. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
Alter, du bist gut vorbereitet. Was soll denn das, Luca? Hallöchen, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Bin mir aber nicht mehr so sicher, ob das die ganze Sendung anhalten wird. Hi. Ja, moin. Derby-Sieger. Ja, das halt nach wie vor hier deutlich nach im Hannoveraner Raum. Und schauen wir mal, wie es im Hamburger Raum dann in ein paar Wochen aussieht. Wer da so vor sich her halt.
Ich darf dich, du bist ja zum ersten Mal bei uns zu Gast. Ich begrüße ja die Gäste immer mit den 3 klassischen Fragen. Wer bist du, was machst du und warum Hannover 96?
Also ich bin der Chris. Ich bin Anfang 40, ich bin Beamter, bin mir nicht so ganz sicher, ob ich sagen soll, in welchem Spezialgebiet, weil ich die Befürchtung habe, entweder verliert der Podcast Zuschauer oder ich zähne, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin.
Naja, Lehrer sind ja auch Beamte, also du bist ja kein Bulle.
Ist ja, so, ja, das stimmt, aber ich bin nicht weit davon weg, also ich arbeite im Gefängnis und ich verarbeite weiter, wie man so schön sagt und damit mache ich mich ja durchaus auch angreifbar. Warum Hannover 96 ist relativ einfach gesagt, ich bin Hannoveraner von Geburt an, bin hier dann so mit 96 das erste Mal in den Stadien aufgelaufen. Mein Vater, muss ich dazu sagen, ist gebürtiger Hamburger, in Lurup groß geworden, hat mich dann auch über den SV Lurup an Hannover das erste Mal rangeführt. Damals haben wir noch sehr niedrigklassig auch gespielt, ähnlich wie Lurup. Die Leidenschaft meines Vaters für den Hamburger Sportverein, also ich muss dazu auch sagen, ich weiß gar nicht, was genau für Begriffe ich hier heute in den Mund nehmen darf, aber für die Raute konnte ich nicht teilen, ich war dann eher lokal verbunden und somit bin ich dann letztendlich bei Hannover 96 auch gelandet.
Naja gut, Werder Bremen und Gladbach sind ja auch Rauten. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Meinst du, dieser Verein da an der Grenze Hamburgs, dann könnte es da sein, dass auch eine Art Raute ist in einem Quadrat.
Also ja, Werder Bremen, das muss ja jetzt, also wir reden ja immer noch über Fußball, ne? Und nicht über Geflügelschlachtung. Also das mit Bremen hat man als Hannoveraner traditionell wahrscheinlich ähnlich wenig zu tun wie als Hamburger an sich.
Ja, stimmt. Außer dass ihr gerne mal Nachwuchsspieler nach Bremen abgibt und nicht in euer NLZ.
Eggestein, ja, nicht nur Nachwuchsspieler. Also wir haben tatsächlich schon den ein oder anderen sehr schmerzvollen Abgang nach Bremen gehabt. Wenn ich mal an Mertesacker denke, den wir abgeben Stimmt. mussten. Ja. Niklas Füllkrug, den wir auch sehr schmerzvoll abgeben mussten. Da gibt es halt den einen oder anderen, wo ich sagen muss, das tat bis heute oder es tut bis heute sehr, sehr doll weh. Und es gibt auch kaum einen Verein in Deutschland, der uns ähnlich geschröpft hat wie Bremen. Also vielleicht Köln noch. Köln hat auch sehr häufig mal geschaut, was bei uns so im Schaufenster stehen könnte. Aber Bremen ist da schon herausragend, möchte man sagen. Und das trägt halt nicht zur Sympathie bei.
Du hast ja kurz erzählt, wie du zu 96 gekommen bist. Also du bist kein Erfolgsfan wie dein Podcast-Kollege Tobi, der ja seit dem Pokalsieg 92 gegen Gladbach Fan ist.
Fußfalle und ich werde nicht darauf eingehen, weil ich sehr genau weiß, dass der Chef heute hier wahrscheinlich zuhören wird und ich befürchte, es könnte nicht die letzte Fußangel sein, die mir gestellt wird, aber ich lasse die jetzt erstmal liegen. Also wenn wir später aufs Alter kommen, da bin ich voll dabei, da steige ich auch voll mit ein, also Gesichtsältester hat man ja auch schon mal häufiger gehört. Aber ich bin tatsächlich Baujahr 81, bin, glaube ich, 96. Also zum 100-jährigen Jubiläum hatten wir den großen Plan, dass wir aus der Zweitklassigkeit endlich wieder in die Erstklassigkeit aufsteigen. Wir haben das mit dem Ligenwechsel auch hinbekommen, aber haben uns halt in der Richtung einfach vertan. Wir sind halt einfach abgestiegen und somit waren meine ersten Jahre dann in der Regionalliga als Schüler damals noch für oh, ich glaube, 8 Mark der Steher im Fanblock, war echt lecker, hat gut geschmeckt. Also das konnte man halt auch mit Taschengeld gut noch bewerkstelligen. Und man war halt dann auch schon so langsam in dem Alter, wo auch Bier mal geschmeckt hat. Und da erinnere ich mich an das ein oder andere schöne Spiel, sei es im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock oder dann halt auch in der Zweitklassig- und Drittklassigkeit, hat wirklich viel Spaß gemacht. Und so ist man dann dem Verein halt auch einfach näher gekommen.
Wie ist das eigentlich so, wenn man von der dritten Liga bis in den Europapokal kommt?
Ja gut, also der Zeitraum ist ja jetzt schon, also ist ja nicht so, dass wir wie Hoffenheim oder so jetzt durch finanzielle Mittel oder besonderes Glück in einem sehr kurzen Zeitraum da gelandet sind. Wenn man überlegt, wir sind Anfang 2000 damals dann wieder aufgestiegen, haben es dann in der ersten Klasse eine Zeit lang geschafft, uns zu halten, konnten dann über ein damals sehr erfolgreiches Modell von Mirko Slomka schaffen, auf einmal eine Spielidee in der ersten Liga für uns zu entwickeln, die uns Erfolg versprochen hat. Und dann waren wir auf einmal wie die Jungfrau zum Kinde gekommen und fanden uns in Europa wieder, was für uns natürlich eine tolle Zeit war, aber auch eine tückische Zeit, glaube ich, weil letztendlich sollte dem durchschnittlichen Hannoveraner-Fan klar sein, dass das eine außergewöhnliche Zeit war und eine Zeit, die wir auch in den kommenden 10 bis 15 Jahren nicht wieder als selbstverständlich erwarten sollten oder als Ziel erwarten sollten. Und da bin ich mir bei manchen Fans nicht so ganz sicher. Also auch schon damals in der ersten Liga, weil natürlich waren die Stadien voll und du hast vorhin das Thema Erfolgsfans angesprochen. Die gab es damals zuhauf und man hat halt auch gemerkt, was passiert ist im Stadion, wenn die Erfolge nicht mehr da waren. Das Stadion wurde halt immer leerer. Und die Gefahr ist halt, dass irgendwie unterschwellig, und dazu neigt Hannover ganz einfach, sobald 2, 3 erfolgreiche Spiele da sind, dass dann gleich wieder irgendwelche übergeordneten Ziele deklariert werden. Martin Kind hat heute gesagt, ich habe entschieden, wir wollen aufsteigen. Also jetzt mal so als kleines Beispiel. Ne? Wir sind jetzt in der Tabelle deutlich hinter St. Pauli. Wir haben bestimmt in der aktuellen Saison 1, 2, 3, 4 Punkte liegen lassen, hätten besser darstellen können. Nichtsdestotrotz birgt es halt die Gefahr, dass man zu früh Ambitionen weg, die uns dann wieder um die Ohren fliegen können oder gerade auch Fans um die Ohren fliegen können. Weil ich glaube schon, dass Hannover speziell ein Publikum hat, wo ein Großteil der Westtribüne sehr erfolgsverwöhnt ist und sehr viel Erfolge feiern möchte. Und wenn die halt ausbleiben, dann bleiben sie auch aus, und zwar aus dem Stadion.
Du hast, also jetzt um deine Person und dein Kennenlernen nochmal abzuschließen für die Hörerinnen und Hörer, warum machst du Podcasts?
Weil ich das Vorwärts-nach-Weit-Modell sehr gerne selber konsumiert habe. Eigentlich seit, ja fast, also jetzt seit Beginn weiß ich nicht, aber ich glaube, innerhalb der ersten 2, 3 Monate nach Entstehen des Podcasts Vorwärts-nach-Weit war ich auf jeden Fall schon mal Zuhörer. Damals ja noch von Tobi und Tim durchgezogen, habe ich das wirklich gesuchtet, noch und nöcher, fand auch diese Reibungspunkte, die man in so einem Austausch haben könnte, immer sehr attraktiv. Tobi hat es damals dazu noch geschafft, über was weiß ich für Verbindungen auch den einen oder anderen Bekannten Gast in die Ladung zu holen, in die Sendung zu holen. Also wenn ich überlege, neben Daniel Stendel war halt auch mal ein Peter Neururer bei uns zu Gast oder ein Lotto King Karl war zu Gast. Also es gab durchaus Leute, wo man sagen kann, okay, das ist auch dann so mal was Außergewöhnliches. Und es kam dann die Zeit, wo sich Veränderungen in diesem Podcast andeuteten und Tobi damals dann mich fragte, ob ich mir grundsätzlich vorstellen könnte, weil wir hatten halt dann über Twitter auch ein bisschen Kontakt bekommen und haben uns auch regelmäßig über Sendungsinhalte ausgetauscht. Und dann fragte er mich halt, ob ich mir grundsätzlich vorstellen könnte, zukünftig Teil dieser Sendung zu sein. Also nicht als Einziger, aber halt als Bestandteil, weil die Idee halt auch war, das nicht nur auf ein Vier-Augen-Gespräch auszuweiten, weil sowas kann ja auch mal, oder da läuft man ja auch Gefahr, dass man sich festfährt oder dass so diese Dynamik fehlt in der Sendung oder dass das halt auch, dass es langweilig einfach werden kann. Und deswegen hatte Tobi halt die Idee, dass man halt diese Sendung, wie bei euch ja letztendlich auch erweitert um ein paar mehr, und dadurch halt auch verschiedene Meinungen, verschiedene Charaktere ins Boot hat. Also ich hoffe, die Jungs sind mir nicht böse, wenn ich das jetzt sage, aber Dennis ist Pressesprecher in einem Museum, André ist Lehrer, Tobi, ich sage immer, Tobi verkauft Stützstrümpfe, aber Tobi hat lange bei Brandes und Diesing gearbeitet, arbeitet jetzt bei einem ähnlichen Hilfsmittelvertrieb im Raum Göttingen und ich arbeite im Gefängnis. Also alleine diese verschiedenen Charaktere, diese verschiedenen Berufsgruppen bürgen ja schon eine Menge Zündstoff. Und ja, so ist das Ganze dann gewachsen und so machen wir das jetzt seit, ich glaube, weit über 200 Sendungen, wovon ich mittlerweile auch stolz sagen kann. Ich glaube, 150 Sendungen habe ich mindestens davon auch schon mitgemacht.
Ja, richtig gut, richtig geil. Und jetzt um mal direkt den Cut zu machen, um ins Thema einzusteigen.
Ding Dong, Werbung für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Und Kehrwieder hat sich was Besonderes einfallen lassen. 10 Jahre ist das nun schon her, dass das Rezept für das Prototyp-Bier in Serie ging und somit ein neuer Stil des Bieres geschaffen worden ist. Und dieses wundervolle Ereignis ist ein idealer Grund dafür zum Feiern, weswegen die Vielfalt des Prototyp man jetzt umso mehr entdecken kann, weswegen die Kehrwieder Kreativbrauerei exklusiv zum Jubiläum das Prototyp ein Geburtstagspaket zusammengeschnürt hat. Also freut euch auf 12 Flaschen vollen Prototyp-Genusses. Mehr Infos dazu findet ihr auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise, und bitte denkt daran, Alkohol bewusst zu genießen. Werbung Ende.
Tobi hat vor 3 Wochen die sogenannten Wochen der Wahrheit ausgerufen. Dies war vor dem 8. Spieltag, vor eurem Heimspiel gegen Wien Wiesbaden. Und diese endeten jetzt mit dem Derby-Sieg gegen Braunschweig. Kannst du uns sagen, was Tobi genau damit meint?
Ja, ich glaube schon. Wir waren zu dem Zeitpunkt in einer Tabellenregion, wo man nicht genau wusste, wohin geht die Reise. Und ähnlich wie St. Pauli es ja in den letzten Jahren hatte, nämlich dass man eine gute, also entweder eine gute Hinrunde oder eine schlechte Rückrunde spielt oder andersrum, hatten wir das ja im letzten Jahr ebenso. Wir haben eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt und haben dann zu Beginn der Rückrunde komplett versagt, und ein anderes Wort dafür fällt mir auch nicht ein. Und wenn man so etwas erlebt hat jetzt gerade, dann muss ja das Ziel sein, alles klar, also erstmal Schritt 1, wir versuchen die Hinrunde so gut es geht abzuschließen und zu positionieren, dann müssen wir versuchen, die Leistung ins neue Jahr rüberzubringen und am besten so weiterzumachen. Und wir waren halt durch Ergebnisse des Gegners, durch Mitkonkurrenten in einer Situation, dass wir sagen, wir waren so irgendwo im Nirgendwo, so im Schweben, dass wir nicht genau wussten. Wir konnten die Saison zu dem Zeitpunkt, auch wenn es ein früher Zeitpunkt war, noch nicht einschätzen. Wir wussten noch nicht, wie sollen wir die Ergebnisse, die wir bis jetzt eingefahren haben, einordnen. Und deswegen hat Tobi halt gesagt, okay, wo wir wirklich stehen, werden wir wahrscheinlich nach einem Drittel der Saison sehen. Und Und der Weg dorthin wird richtungsweisend sein. Und deswegen hat er halt für die letzten Wochen gesagt, okay, es liegen einige entscheidende Spiele vor uns. Wo ich sagen muss, die haben wir auch ganz gut eigentlich durchgebracht. Also wenn ich auf die Tabelle gucke jetzt.
Aber unsere Mannschaften sind ja gut darin gewesen, wo du denkst, nach einem halben Jahr es läuft und nach einem halben Jahr wieder komplett reinzuscheißen. Deswegen ist das da so, sowas wie Wochen der Wahrheit, weiß ich nicht, ob das immer akkurat ist. Gerade auch für die zweite Liga jetzt, ne?
Ja, das ist schon ein bisschen polemisch und auch ein bisschen provokativ. Und natürlich ist das ja auch das Ziel, damit zu triggern. So nach dem Motto, jetzt kommt es drauf an, Leute, jetzt müssen wir alle zusammenstehen, jetzt muss die Mannschaft sich auch zeigen. Wir haben ja nach wie vor die Hoffnung oder manchmal auch den Eindruck, dass Stefan Leitl oder Teile der Mannschaft uns zuhören, weil oftmals, gerade wenn unser Trainer, der Alex Kiene, der jetzt ja seit 2-3 Tagen eine neue Anstellung hat als Trainer von Hessen Kassel, Sachen gesagt hat in der Sendung, entweder im kommenden Spiel sich genau die Defizite bestätigt haben, wenn die Mannschaft Sachen gemacht hat, Erfolge kamen, wenn Aufstellungshinweise berücksichtigt wurden, Erfolge kamen, das war schon manchmal ein bisschen unheimlich. Und somit haben wir uns natürlich, also Kraft eigener Arroganz, dann auch auf die Fahne geschrieben, dass es schön und wahrscheinlich auch erfolgsversprechend für Hannover wäre, wenn sie viel mehr dem Podcast zuhören würden.
Kannst du uns ein Beispiel mal nennen, so vom Defizit her, oder was, inwiefern das besser geworden ist oder für den Moment besser geworden ist?
Das fällt mir jetzt ein bisschen schwer. Also aufstellungstechnisch haben wir in den letzten Wochen eigentlich wenig Veränderungen herbeigeredet. Es ging eigentlich mehr so um Spielansätze, wo Alex halt Sachen gesehen hat, was Abstimmungen betrifft, auch die Art von Spielaufbau betroffen hat, was das Umschaltspiel betroffen hat, was Einstellungen auf dem Platz betroffen hat, wo er Defizite oder Mankos gesehen hat, ausgemacht hat, verbalisiert hat, und das wird natürlich nicht daran gelegen haben, dass er das in dem Moment dann gesagt hat, aber im Folgespiel hat der Zufall halt dazu beigetragen, dass Hannover dann in solchen Sequenzen besser gewesen ist und das Ergebnis passte, und natürlich sagt man dann, ja, woran wird es gelegen haben? Wir waren's.
Was ist denn diese Saison jetzt anders als zur letzten bei euch?
Ich glaube, das können wir noch nicht ausmachen, weil wir haben ja, obwohl, na, vielleicht anteilig, wir haben natürlich eine ähnlich gute Hinrunde wie in der letzten Hinrunde. Und wir positionieren uns gerade in der Tabelle auch ähnlich erfolgsversprechend und müssen dann ängstlich abwarten, wie die Rückrunde laufen wird. Der Unterschied, glaube ich, in dieser Saison ist, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Wir haben im letzten Jahr häufig Punkte eingefahren in Spielen, wo wir es eigentlich nicht verdient haben, wo wir glücklich zum Abschluss gekommen sind oder wo wir pünktlich dann glücklich dann zum Punktgewinn gekommen sind und uns eigentlich sowohl vom Spielverlauf wie auch von der Chancenverwertung einig waren, dass das auch hätte anders ausgehen können. Und ich glaube, den Fehler, den Hannover gemacht hat im letzten Jahr, ist, sich zu sehr auf den Ergebnissen auszuruhen und zu wenig zu sehen, dass es eigentlich eine Menge Probleme in der Mannschaft gab. Der Vorteil, den wir jetzt haben, ist, dass wir in diese Saison mit einem Mannschaftskern gestartet sind, der im weitesten erhalten geblieben ist. Wir haben uns punktuell verändert auf sehr wichtigen Positionen. Wir haben durch den Transfer von Halstenberg eine unglaubliche Stabilität in der Abwehr bekommen. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin jemand, der sehr kritisch diesem Transfer gegenüberstand, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo er thematisiert wurde, davon ausgegangen bin, dass er halt über die linke Schiene spielen soll, wo wir mit Derek Köhn halt einen sehr jungen, sehr talentierten Spieler, also zumindest was Offensivqualitäten betrifft, haben. Und ich mir nicht sicher war, ob man mit 32 noch die Schnelligkeit besitzt, um auf dieser Schiene so einen Mehrwert für die Mannschaft zu bringen. Und ich konnte mir halt schlecht vorstellen, dass er in einer Dreierkette in der Zentrale wirklich so eine Ruhe und so eine Stabilität reinbringen kann, wie er es wirklich macht. Das ist ein absoluter Gewinn für uns. Mit dem Christiansen haben wir uns dann im defensiven Mittelfeld einen Spieler geholt, der einen großen Schwachpunkt der vergangenen Saison, Besuschkow, ausgleichen sollte. Haben das halt zu Beginn der Saison dann versucht, verletzungsbedingt stellten wir dann fest, dass wir die Lösung des Problems bereits längst im Kader hatten. Mit Leopold, der neben Kunze eine fantastische defensive Sechs bildet, somit der zweite wichtige Bestandteil der berühmten Achse ist. Und ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, nach dem Vertragsende von Hendrik Weidand mit Nicolo Tresoldi, ein junges, hauseigenes Talent jetzt in der Mannschaft zu integrieren, der sticht, der Hunger hat, der mit 18, 19 Jahren bereits zeigt, welche Qualität er in die Mannschaft bringt oder auch noch bringen kann, der allein durch sein Laufspiel mit Druck auf dem Gegner für unglaublich viel Bewegung in des Gegners Drittel sorgt, der jetzt auch gegen Braunschweig, auch wenn es abseits war, direkt nach seiner Einwechslung und langer Erkrankung gezeigt hat, dass er da ist, dass er weiß, wo das Tor steht. Und somit haben wir es halt geschafft, die Mannschaft oder das Konstrukt, was wir bereits in der letzten Saison aufgebaut haben, punktuell zu verstärken. Und die Mannschaft kennt sich und wir machen, glaube ich, gerade vieles richtig, was andere Mannschaften vor uns richtig gemacht haben auf ihrem Weg zum Aufstieg in die Erstliga.
Also ist das dein Ziel oder euer Ziel, in die Erstliga aufzusteigen? Willst du mir das so unterschwellig auf den Weg geben?
Ich habe vor 2 oder 3 Wochen gesagt, dass ich gerade gewillt bin, den Hattrick zu wetten. Der Hattrick sieht für mich aus, wir steigen auf, Braunschweig steigt ab und wir gewinnen beide Derbys. Den ersten Schritt haben wir jetzt schon gemacht. Ich bin noch etwas vorsichtig, ich warte mal noch die Hinrunde ab und dann werde ich das wahrscheinlich verbalisieren im Podcast. Als ich das gegenüber Tobi gesagt habe, hieß es ja, was denn auch sonst? Also Tobi lehnt ähnlich weit aus dem Fenster wie ich, also wir werden dann gemeinschaftlich abstürzen, wenn es schlecht läuft. Ich bin grundsätzlich vorsichtig, weil ich halt weiß, wie stark die Konkurrenz ist. Ich sehe aber auch, dass die Vereine, wo ich eigentlich viel mehr Furcht vorgehabt habe, absolut schwächeln und sich zum jetzigen Zeitpunkt der Saison schon so weit abgeschlagen wiederfinden, dass die ganz andere Probleme haben als den Aufstieg. Und ich sehe mit großer Freude, dass die ersten 3 Plätze der zweiten Liga mit, und wir Hannoveraner zählen uns ja auch zu Norddeutschland, mit norddeutschen Clubs belegt sind. Das kann gerne so bleiben. Wir können uns da vorne in diesem Dreiergespann gerne irgendwie einigen. Mir ist das scheißegal. Ich gehe auch über die Relegation nach oben, wenn wir nach oben gehen. Ich freue mich, das so zu sehen und das kann gerne so bleiben. Ja, wir steigen auf.
Und Hannover stand ja damals, jetzt der Platz, ne, jetzt Platz 3, aber davor, vor den Wochen der Wahrheit, Platz 5. Es waren 5 Spiele, 9 Punkte, 3 Siege, ne, gegen Braunschweig, Wiesbaden, Magdeburg und 2 Niederlagen am Schalke und Kaiserslautern. Was ist dein Fazit dazu? Was lief gut, was lief schlecht?
Rausstechen tut natürlich aus der Liste das Spiel gegen Schalke, weil man da verloren hat. Wobei man sagen muss, das hätte man nicht verlieren müssen. Wenn man Zuhörer unseres Podcasts ist, weiß man, dass wir da auch durchaus in der Bewertung gespalten waren. Ich habe zum Beispiel für mich gesagt, okay, das ist ein Spiel, das darf man verlieren, das kann man verlieren, das ist jetzt kein Beinbruch und muss nicht bedeuten, dass die Saison jetzt zu Ende ist oder einen großen Wandel gegenübersteht. Was das Braunschweig-Spiel betrifft von der letzten Woche, muss ich auch sagen, auch heute bin ich mir noch nicht sicher, wie ich dieses Spiel einordnen möchte, weil natürlich haben wir das Derby gewonnen, das ist für einen Hannoveraner genauso wichtig, wie es für den Braunschweiger gewesen wäre. Aber wie haben wir es gewonnen? Wir haben 2-0 gewonnen zu Hause. Das ist ein Ergebnis, wo ich sage, das erwünsche ich mir jedes Mal, wenn wir gegen Braunschweig spielen, egal wie die Tabellen- oder Liga-Konstellation ist. Hannover ist besser als Hannover. Hannover ist besser als Braunschweig. So ist es und so wird es immer sein und Punkt und aus. Braunschweig spielt eine absolut beschissene Saison. Hannover hat Drive. Braunschweig liegt 2-0 hinten, verliert am Anfang der zweiten Hälfte ein Spiel. Das ist so ein Moment, wo ich sage, okay, jetzt schieß mir die hier richtig aus dem Stadion und ich will Erniedrigung sehen. Also theoretisch hätte ich mir in der zweiten Halbzeit erhofft, dass wir noch 3 Tore schießen, schicken die 5-0 nach Hause und das ist ein Spiel, wo wir in 15 Jahren noch drüber reden, weil so verliert Braunschweig in Hannover 2-0 in Unterzahl und kann für sich jetzt noch sagen, naja, wir haben uns ja noch ganz gut geschlagen, wir haben nur 2-0 verloren, das reicht mir nicht. Also bin ich unzufrieden ein bisschen mit. Tobi zum Beispiel bewertet das etwas anders, der sagt, guck dir die Statistik an, guck dir die Spieldaten an, wie wir den Gegner bestimmt haben. Braunschweig hatte mit 0,03% den beschissensten Wert der Expected Goals, die, glaube ich, auf Sky jemals irgendwie in der Statistik aufgetaucht worden sind. Natürlich, 70% Ballbesitz für Hannover, ja, klingt alles toll, aber ich tue mich schon ein bisschen schwer damit, also mich jetzt an Ballbesitz festzuhalten. Ich würde lieber sagen, alles klar, wir haben die aus dem heimischen Stadion mit 5-0 weggekehrt. Na, deswegen bin ich damit noch etwas unschlüssig, wie ich das einordnen soll, kann natürlich auch mit Tobis Meinung so ein bisschen leben. Grundsätzlich muss ich aber sagen, diese Wochen der Wahrheit, die er ausgerufen hat, die haben wir sehr erfolgreich durchlaufen. Wir sind in einer guten Position, aber, und jetzt kommen wir ja, um mal so eine elegante Kurve auf den Freitag zu schlagen, jetzt kommen wir zu einem weiteren Spiel der Wochen der Wahrheit, weil jetzt wird sich Festsetzen versus Absetzen entscheiden. Ne? Entweder setzt ihr euch ab mit einem Sieg, ihr steht mega gut da in der Tabelle, habt dann mit Rostock ein machbares Spiel vor der Brust, auch wenn es auswärts ist, Auswärts? Ja, auswärts, glaube ich, ne? Ja. Gespielt in Rostock. Und dann kommt das Stadtderby. Und also, ich sag mal so, ganz ehrlich, wenn das für euch ideal läuft, am Wochenende habt ihr 5 Punkte auf dem 2. Platz. Da kann man schon mal tief durchatmen mit.
Da kommentiert wurde zu euren Wochen der Wahrheit ist. Also ich könnte jetzt auch zynisch sagen, dass es bisher alle Siege waren gegen Mannschaften, die sportlich wenig zu bieten haben und eh nicht um Aufstieg spielen würden. Ist man von den Siegen vielleicht nicht ganz so verblendet? Gegen Düsseldorf unentschieden gespielt, Schalke verloren, Lautern verloren, HSV verloren. Bis 96 jetzt nicht Spitzenmannschaft unbedingt?
Das war tatsächlich ja unser Problem auch in der letzten Saison, dass wir irgendwie gegen die Mannschaften, die ein potenzieller Konkurrent im oberen Drittel gewesen wären, dass wir uns da wahnsinnig schwer getan haben und dass wir da auch nicht die angemessene Punktzahl eingefahren haben, ganz im Gegenteil. Und das wird wahrscheinlich auch ein Gradmesser für die laufende Saison sein, ob wir da einen Unterschied machen können. Weil natürlich ist es schön gegen wir haben ja gegen Elversberg übrigens auch nicht gewonnen. Aber natürlich ist es schön, gegen Aufsteiger zu punkten und gegen potenzielle Absteiger auch zu punkten. Und im Mittelfeld kann man auch gerne was mitnehmen. Aber letztendlich, wenn du sagst, du willst da vorne mitspielen, dann ist es halt auch wichtig, dass du unmittelbaren Konkurrenten Punkten wegnimmst im direkten Vergleich. Das haben wir bis jetzt missen lassen, sowohl im letzten Jahr wie auch im aktuellen Jahr. Und deswegen ist für uns, was ich gerade vor 2-3 Minuten sagte, das Spiel am Wochenende auch immens wichtig, weil es halt ein richtungsweisender Vergleich für uns sein wird, ob wir imstande sind, Konkurrentenpunkte wegzunehmen. Und nur wenn wir das schaffen, sind wir halt auch einfach aufstiegsgeeignet.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass zwischen Platz 3 und Platz 11 3 Punkte Unterschied sind.
Ja, das ist echt sackknapp, ne? Also zwei unglückliche Spieltage und da vorne ist alles komplett durcheinander gewurstelt. Es ist eng und ich glaube jetzt auch am nächsten Spiel, nee, ich weiß gar nicht, jetzt parallel zum Spiel von Pauli spielt Kiel, glaube ich, gegen den HSV. Also auch ein unmittelbares Duell vorne unter den ersten 5-6 Plätzen. Fürth hat auch Rückenwind jetzt aus den letzten Spielen gezogen, spielt gegen Fortuna. Also da vorne ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo sich so ein bisschen das Ganze auch entzerren kann. Deswegen wird es schon entscheidend sein, wer jetzt da die nächsten Punkte mitnimmt. Weil das sind die Leute, die sich vorne mehr festbeißen und die anderen haben halt dann eher einen kleinen Rückschritt.
Genau, und ihr habt ja noch die Woche drauf nach uns Hertha, die ja auch gerade im Aufwind sind, und darauf Kiel dann wiederum auch gegen Kaiserslautern. Also das ist wieder alles gegeneinander jetzt, was da oben einigermaßen rankriegt.
Wieder gegen Lautern.
Nee, ihr gegen Hertha, aber Kiel gegen Lautern. Weil Kiel hat HSV jetzt HSV und Lautern. Ihr habt uns und Hertha. Also das ist halt zwei kleiner Spiele, die ihr jetzt vor der Brust habt.
Ja, und wahrscheinlich werden es die beiden Spiele sein, die dann, wenn Tobi die Wochen der Wahrheit ausgerufen hat, die dann so ein bisschen den Gipfel dieses Zwischenevents darstellen, weil wir dann halt sehen werden, wozu sind wir imstande. Ich hätte liebend gern etwas früher gegen Hertha gespielt. Die haben sich ja über die letzten Spiele dann doch stabilisiert und peu à peu rufen sie dann bessere Leistungen ab als unmittelbar noch zu Saisonbeginn. Aber egal, also wie gesagt, Gott sei Dank haben wir kein Phrasenschwein, aber es heißt halt, wenn du aufsteigen willst, musst du jeden schlagen, so ist es. Und wenn Absteiger, die ja potenziell immer die ersten Aufstiegskandidaten für das neue Jahr sind, mit einer schlechten Leistung oder mit einer schlechten Saison starten, dann musst du dich aber immer darauf einstellen, dass dieser im Laufe der Saison dieser Punkt kommt, wo sie sich an die Liga gewöhnt haben, wo sie sich an die neue Spielweise gewöhnt haben, wo sie sich an das neue Umfeld und die Erwartungshaltung der eigenen Fans gewöhnt haben und dann kriegen die Wind. So, das mussten wir gegen Schalke, glaube ich, auch schon erfahren, weil Schalke hat gegen uns, finde ich, besseren Fußball gespielt, als sie es in dem einen oder anderen Spiel davor gemacht haben. Natürlich war es jetzt kein Spiel, wo man sagen muss, die haben uns an die Wand gedrückt und die haben uns zugrunde gespielt und wir können froh sein, dass sie nur 3 Buden rausgegangen sind. André hat gesagt, wie kann man gegen so eine Mannschaft 3 Tore bekommen? Ne? Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, die haben schon eine andere Leistung abgerufen, natürlich auch mit den Fans im Nacken, als sie es in dem einen oder anderen Spiel davor gemacht haben. Und darauf müssen wir uns einstellen, dass halt dieser Punkt kommt, wo solche, ich sage jetzt mal, Top-Teams der zweiten Liga, wie Hertha, wie Schalke, dass sie ihre Leistung abrufen und dann müssen wir ganz einfach bereit sein und wenn wir dazu bereit sind und das dann kontern können oder ausgleichen können und denen die Stirn bieten können, dann sind wir auch geeignet für Höheres, genauso wie ihr.
Ich sag dir mal meine These, beziehungsweise eine polemische Frage. Und Tobi, wenn du dies hörst, bitte halte die Ohren zu, sonst schießt du mir hier gleich auf der Matte. Ist Hannover 96 ein Fake-Favorit?
Ja, aber Fake von wem? Wer hat ihn denn zum Fake ausgerufen?
Ja, ihr zum Beispiel, alle anderen zum Beispiel. Wenn man jetzt 7-0 gegen Osnabrück gewinnt, wenn man gegen Wien-Wiesbaden gewinnt und jetzt oben auf Platz 3 steht und sich jetzt aufschließt als Aspirant sieht, aber im Umkehrschluss dann nicht schafft, gegen HSV, Düsseldorf, Schalke, Kaiserslautern und sonst was zu gewinnen. Ich meine, ich würde auch gegen meinen 6-jährigen Bruder immer gewinnen und mich dann abfeiern lassen, wenn ich aber gegen jemanden mit meiner Statur und meiner Stärke nicht gewinnen kann.
Also ich glaube, da ist der Zeitpunkt entscheidend. Also wenn du überlegst, also zu Saisonbeginn, wo feststand, es kommt Hertha runter, es kommt Schalke runter. In der Liga sitzen mit Düsseldorf, Hamburg Vereine, die sehr wahrscheinlich auch in der neuen Saison ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden werden. Zu Saisonbeginn würde ich sagen, jeder, der da 96 als Favoriten ausruft, hat viel Mut und träumt vielleicht auch ganz gut. Also das wäre, glaube ich, etwas realitätsfremd gewesen. Mit dem Blick auf den Saisonverlauf verstehe ich schon, wenn der ein oder andere sagt, okay, wir sind vielleicht doch schon weiter, als wir es uns selber eingestehen wollten. Und die Frage, die dahinter steckt, ist ja, ab welchem Zeitpunkt ist es vielleicht auch eher förderlich, neue Saisonziele auszurufen, als weiterhin tief zu stapeln? Ich verstehe durchaus, wenn man zu Saisonbeginn den Druck vom Trainer nehmen wollte, indem man sagt, wir haben jetzt nicht zwingend für dieses Jahr das Ziel des Aufstiegs und wir haben einen 2- oder 3-Jahres-Punkteplan und bis dann und dann, wenn das alles klappt, dann sind wir voll im Soll. Kann ich nachvollziehen. Aber wenn man so einen gewissen Saisonverlauf hat, ist halt auch irgendwann die Frage, wann tue ich einer Mannschaft den größeren Gefallen, wenn ich sage, okay, es läuft gut. Wenn ich jetzt neue Ziele ausrufe, dann zeige ich auch der Mannschaft, dass ich glaube, dass sie mehr kann, dass sie mehr erreichen kann. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade genau, und vielleicht auch hier ist es ein Punkt, weswegen Tobi diese Wochen der Wahrheit ausgerufen hat. Wir befinden uns gerade vielleicht als Hannoveraner an dem Punkt, wo wir sagen, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, ein neues Saisonziel auszurufen. Ich könnte jetzt sagen, okay, Martin Kind hat es heute schon getan, aber Martin Kind hat nicht immer nur gute Ideen gehabt in der Vergangenheit. Ich muss aber fairerweise sagen, und es sträubt sich alles in mir, jetzt Martin Kind bestätigen zu müssen, ich finde es eigentlich gut, dass wir das machen, weil es hat ja auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und die Saison verläuft bis jetzt gut und mit einem reinen Blick auf die Tabelle muss man sagen, wir stehen in einer sehr günstigen Position und haben Ausblick auf mehr. Ich hätte es vielleicht besser gefunden, wenn Martin Kind die nächsten beiden Spiele abgewartet hätte, weil die doch wichtig sein werden. Gerade weil ich halt vorhin gesagt habe, dass wir es bis jetzt versäumt haben, gegen Top-Teams Erfolge einzufahren. Und wenn wir das jetzt zeigen würden in den nächsten beiden Spielen, dass wir imstande sind, sowohl beim Gegner wie auch zu Hause, Top-Teams zu schlagen, dann kann man sagen, okay, die Mannschaft hat sich besser entwickelt als erwartet. Die Ergebnisse passen und deswegen müssen wir oder deswegen haben wir uns mit dem Trainerstab zusammengesetzt und haben halt gesagt, okay, wir versuchen, was möglich ist. Der Aufstieg kann auch dieses Jahr schon das Ziel sein.
Punkt. Wort. Okay, verstanden. Nehme ich so mit. Wir werden ohne Jackson Irvine spielen, der ist gelb gesperrt, hat letzte Woche gegen Elversberg ein taktisches Foul begehen müssen und fehlt uns am Freitag, aber Connor Metcalf hat hier bewiesen, dass er ihn gut ersetzen kann.
Ja, aber Irvine ist trotzdem schon eine feste Größe bei euch im Mittelfeld, ne? Also ist schon ein Verlust. Also das wird uns natürlich etwas in die Karten spielen. Bei uns muss man sagen, kommt Sadie Teucher zurück, was für uns, speziell wenn wir einen Elfmeter kriegen sollten, natürlich von immenser Bedeutung ist. Zieler wackelt. Ne? Also Zieler hatte durchaus jetzt die Tage Probleme. Da ist noch nicht ganz klar, ob der gegen Pauli auf dem Platz stehen wird, was natürlich für uns ein immenser Verlust wäre. Heizenberg musste übrigens zum Report oder zum Rapport, hast du das mitgekriegt?
Nee, erzähl.
Nach dem Derby gegen Braunschweig, wo es ja ein bisschen im Stadion auch gequalmt und geraucht und gebrannt hat, zu einer Aussage hinreißen lassen, dass er das ziemlich geil findet und dass ihn das pusht. Gut, ich glaube, wir sind gerade im Profisport, im deutschen Profifußball der Verein, der die höchsten Strafen zahlen muss und am regelmäßigsten auffällig ist bezüglich Pyrotechnik. Ja, fanden die Clubverantwortlichen jetzt nicht so geil, also auch so, was so Vorbildfunktionen und so betrifft, wenn man dadurch indirekt so diese Szene befeuert, schönes Wortspiel, und anheizt. Mir ist es egal, also wenn man so ein Spiel gewinnt und durch oder von Emotionen ergriffen ist, dann darf man auch mal was Dummes sagen und vielleicht was nicht ganz so Kluges. Und ich bin tatsächlich ein großer Freund von Pyrotechnik. Ich habe die Aufstiegsspiele damals gegen Tennis Borussia gesehen, wo wir Fallrückzieher-Tore geschossen haben und danach brannte das ganze Stadion und auf dem NDR oder auf N3 wurde es damals live gezeigt, hieß es, oh hier süditalienischer Flair. Da gab es überhaupt keine Kritik an solchen Sachen. Ich find's schön und ich mag es sehr, deswegen kann ich das nicht verstehen. Aber wie gesagt, also Zieler verletzt vielleicht, Teucher zurück und somit können wir zumindest in der Offensive, und das ist ja für uns der tragende Faktor, weil es spielt ja die beste Offensive gegen die beste Defensive am Freitag, wird es für uns vielleicht ein bisschen in die Karten spielen, wenn dann mindestens unsere beste Offense-Line wieder voll angetreten.
Ja, ich meine, mit einem 7-0 gegen Osnabrück, gegen einem halbtoten Gegner und danach noch zu flexen, so ist ein bisschen
mutig. Hallo, lieber Chris. Ich meine, ich habe jetzt nur auf die geschossenen Tore geguckt. Wir haben 26 Tore geschossen.
Ja, okay.
Und ihr habt 9 bekommen. Das sind die Bestwerte in der jeweiligen Liga.
Das ist richtig.
Ich gucke doch nicht auf die einzelnen Ergebnisse, ganz ehrlich. Wenn es danach geht, also dann müsste ich ja auch als Sky-Reporter hier jetzt auftreten und sagen, wir sind auch der Verein mit der besten Verwertung von Standardsituationen. Das ist übrigens die Statistik, jedes Mal, wenn die zur Sprache kommt, könnte ich durchdrehen. Bei jeder Ecke, bei jedem Freistoß heißt es, ja, Hannover, der Verein, bei dem die meisten Tore aus Standards gefallen sind. Ja, da fallen 11 Meter mit rein. Wir haben 8 Stück davon bekommen und jedes Mal, wenn wir die Ecke dann wieder über den kompletten Strafraum ins Seitenaus schieben, heißt es, ja, das ist jetzt schon überraschend, weil Hannover ist eigentlich die Mannschaft mit der besten Standardverwertung. Also tut dann auch ein bisschen weh und dann bin ich auch froh, dass mir Tobi in der letzten Sendung dann doch erklärt hat, wie man bei Sky den Kommentator ausschalten kann.
Wirst du am Freitag hier sein zum Spiel?
Nee. Ich fahre selten zu Auswärtsspielen. Ich habe das mal in einem anderen Podcast, also in einem komplett anderen Podcast, gesagt, dass ich ein Problem habe, damit auswärts zu fahren, weil ich halt einfach zu viel Erfahrungsberichte habe, was so als Auswärtsfan dir passieren kann. Wie schnell du in polizeilichen Maßnahmen landest. Ich erinnere mich daran, Luca, als du bei uns warst, vor 2 Jahren, wo wir uns getroffen haben, warst du auch privat angereist, komplett in Zivil angereist. Wir haben dann schön bei Elite ein Bier getrunken. Oder wir haben ja noch versucht, dich in den 96-Trikot zu zwängen, aber du hast dich sehr erfolgreich mit verschiedenen Kampfsporttechniken aus diesem Trikot rausgewandt. Es ist mir zu heikel. Ich kann mir es einfach beruflich nicht erlauben, in irgendwelchen Dateien aufzutauchen, die es eigentlich gar nicht geben darf, oder in irgendwelchen erkennungsdienstlichen Maßnahmen zu landen. Die Alternative wäre, alleine anzureisen. Ich glaube, gegen Pauli ist das jetzt nicht so das Problem, aber es gibt halt genug Spiele, wo man halt sich genauestens überlegen sollte, ob man als einzelanreisender Fan sich dem gegnerischen Stadion nähert. Man ist dann halt auch immer potenzielles Opfer und ich möchte halt auch nicht, dass mein Trikot im Block gegenüber umgedreht wird und verbrannt wird. Habe ich auch keinen Nerv für.
Ja, und dass es jeden treffen kann, ist auch jetzt Paderborn auch passiert in Braunschweig, als da die Polizei Übergriffe geleistet hat, die man sich gar nicht erklären kann und so unverhältnismäßig waren, dass es an sich nicht so rechtfertigen ist.
Ja, dass die Polizei nicht immer nachvollziehbare Entscheidungen trifft, das würde ich jetzt hier unterschreiben, weil, wie gesagt, wir hatten gegen Braunschweig zu Hause auch eine Einlasspolitik. Da gab es zumindest von mir aus der Distanz wahrgenommen eine künstlich herbeigeführte Stresssituation, wo ich auch sagen muss, warum werden dann Öffnungszeiten künstlich nach hinten rausgeschoben? Dadurch bilden sich große Trauben vor Einlassbereichen, dann werden nur dann wird nur zumindest temporär ein erschreckend geringer Anteil der zur Verfügung stehenden Einlassbereiche geöffnet. Das erzeugt Unmut, dann knallt's natürlich, dann fliegt eine Pyro und dann hat die Polizei einen Grund. Und das stört mich halt einfach. Und das ist in Heimspielen schon schlimm genug und anstrengend genug, aber ich finde es halt einfach bei Auswärtsspielen noch sehr viel anstrengender. Wie gesagt, ich bin gerne in Hamburg. Ich habe dir gesagt, mein Vater kommt aus dem Hamburger Raum und ich bin gerne auf dem Kiez und ich freue mich auch immer, in den Pubs gegenüber vom Millern-Tor ein Bier zu trinken und vielleicht mal ein bisschen englischen Fußball zu gucken. Ich finde es aber einfach zu anstrengend und das möchte ich mir nicht geben. Ich bin Vater und ich habe halt Verantwortung. Und vielleicht auch bin ich auch einfach zu alt für den Scheiß.
Um hier abzuschließen, ich darf dich ohne einen Tipp nicht gehen lassen. Wir haben 2023 zweimal gegeneinander gespielt. Ihr werdet richtig hören, zweimal, genau. Einmal gewannen wir im Februar 2-0. Das ist ja die Folge, die ich mit Tim gemacht habe, der einer der beiden, ne, mit Tobi damals den Vorwärts nach weit Podcast in Leben gerufen hat. Auch eine sehr tolle Folge geworden mit Tobi, auch viel über mit Tim, über Vereinspolitik, Kind und drumherum und kann da sehr viel Informatives mitgeben. Hört da gerne mal rein. Ist ein bisschen älter im Februar, aber trotzdem immer noch sehr, sehr cool anzuhören. Und einmal im April gab es ein Testspiel gegen uns. Das habe ich auch vollkommen vergessen. Habe ich eben auch erst gesehen. Auch 2-0 gewonnen. Geht es für Hannover also um einen Punkt?
Was soll das denn heißen? Also, ist ja wohl eine Frechheit. Also ich verstehe durchaus, ihr seid ungeschlagen, ihr habt mit Hartl und mit Eggestein zwei Leute, die absolut on fire sind in der laufenden Saison. Ihr habt zwei Absteiger besiegt, wart nicht imstande, Braunschweig zu schlagen.
Das ärgert mich immer noch.
Wie wenn man einem Kind nicht einen Lutscher wegnehmen kann, wenn ich das mal kurz einordnen darf. Und dann gucke ich heute, ich weiß nicht, ob es OZ oder irgendein anderer Sportanbieter war oder Wettanbieter war und gucke mir die Quoten an und sehe Heimsieg St. Pauli 1,6 irgendwas und Auswärtssieg Hannover 4,75 und da fühle ich mich ja maximal beleidigt. Weil, also wie gesagt, die beste Offensive wird da am Wochenende in eurem Stadion auflaufen. Wir sind sehr interessiert daran, dass Song 2 von Blur nicht häufig gespielt wird, sondern dass es eher ruhig wird im Stadion. Und ich bin sogar gewillt, jetzt zu sagen, mein lieber Luca, also Hannover gewinnt. In welcher Höhe, weiß ich nicht, aber ich bin sicher. Okay, pass auf. Dann machen wir das zweigeteilt. Also erstmal sage ich, Hannover gewinnt und zwar 3-1 auf des Gegners Platze. So, und weil ich von dieser Quote so angewidert bin, sage ich jetzt, ich wette heute 25 Euro auf den Auswärtssieg. Ich schicke dir das als Screenshot. Und wenn ich mit einer Quote von 4,75 gewinne, dann kriege ich irgendwie 120 Euro in dem Dreh. Wenn ich die bekomme, dann spende ich die komplett. Und zwar für eure Kiezhelden. Ich hab das mir mal ein bisschen genauer angeguckt. Ihr habt da diverse geförderte Projekte, wobei ich sagen muss, Schürzen für die Ali-Maus fand ich vom Namen her die geilste Geschichte, die ich jemals gesehen habe. Aber das ist ja schon ein vergangenes Projekt. Ich spende einfach die Hälfte dann bei euch an die Kiezhelden und die andere Hälfte an die Robert-Enke-Stiftung. Auch davon gibt's dann Screenshots. Wenn wir gewinnen sollten, hast du mein Wort darauf?
Aber jetzt müssen wir mich halt dazu verleiten lassen, dass ich sage, dass ich will, dass wir verlieren. Das ist ja auch blöd.
Ja, das würde ich jetzt dir überlassen, wie viel dir das wert ist. Du kannst natürlich auch sagen, du wettest 60 Euro dagegen, um die ähnliche Quote und die gewöhnliche Marge zu kriegen. Musst du aber nicht. Du kannst auch einfach sagen, Mensch, finde ich toll.
Finde ich auch toll.
Ich drücke uns trotzdem die Daumen. und die Einrichtungen werden hoffentlich dann aus anderen Bereichen die Unterstützung erfahren, die sie zweifelsfrei komplett verdient haben.
Definitiv. Ihr habt es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Screenshots, die werde ich mir nachher im Laufe des nächsten Tages bestätigen lassen. Chris, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War richtig cool mit dir, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte mit dir stundenlang quatschen, das weißt du. Aber für dieses VDS soll es jetzt sein.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Luca. Es hat mich sehr gefreut. Ich freue mich mal hier zu Gast sein zu dürfen. Melanton, absolute Größe. Ich drücke euch die Daumen für die restliche Saison. Wie gesagt, ich habe gesagt, wir können uns gerne da vorne irgendwie einigen unter diesen ersten drei Plätzen. Es darf mal ruhig der Norden aufsteigen und da muss Kiel sich mal ruhig raushalten aus der Nummer.
Und der HSV
Konstellation auch wieder. Ich weiß, ihr könntet auch durchaus damit leben, dass der HSV dann auf der Relegation wieder versagt. Das ist
richtig.
Das ist etwas, damit muss ich als Hannoveraner leben und kann es auch. Ich wünsche euch viel Erfolg, außer an diesem Wochenende.
Also euch auch. Vielen, vielen Dank und wir bleiben in Kontakt. Wir sprechen uns dann im NDS. Alles klar? Ciao, ciao.